Beeinflussung anderer. Im Jahre 1889 schrieb Richard Graf vom Pfeil, der sich in Petersburg aufgehalten und umgesehen hat, die folgenden Zeilen über den damals regierenden Kaiser von Russland. Der Gesamteindruck, den mir Kaiser Alexander III. Machte, war der von mir lange vermutete, dass er absichtlich von seiner Umgebung in einem tiefen Misstrauen gegen Deutschland gehalten werde und dass sich dieses Misstrauen nunmehr derart in ihm eingewurzelt habe, dass an eine Änderung kaum noch zu denken sei. Er war von seiner tiefen Friedensliebe mit Recht überzeugt, glaubte aber auch allen seinen Ratgebern und den sonstigen maßgebenden Persönlichkeiten in Russland, von denen viele den Frieden durchaus nicht so wünschten wie er. Sie haben also an hervorragender Stelle einen Menschen, den man so beschreiben muss. Er ist beeinflussbar für diejenigen, die sich zur Beeinflussung an ihn herandrängen, die sich aber nicht selber zeigen, nicht in den Vordergrund treten wollen. Nehmen Sie an, jemand, der gewisse Zusammenhänge, die sich aus dem Impulse des fünften nachatlantischen Zeitraums ergeben, kennt und sie in seinem Sinne oder im Sinne irgendeiner Gemeinschaft ausnützen will, was tut der? Er sucht sich an eine solche Persönlichkeit heranzubringen, indem er die Vorstellung erweckt, dass es ihm ganz fern liegt, irgendeinen Einfluss zu gewinnen, sodass niemand bemerkt, dass er Einfluss gewinnen will. Aber er gewinnt diesen Einfluss. Man braucht ja nur zu handhaben, gewisse Arten, seine Sätze zu formen, seine Wendungen zu gebrauchen, um in der Lage zu sein, einfach durch die Form gewisser Sätze, durch das Aussprechen gewisser Worte und durch noch andere Mittel, die ich nicht schildern will, jemanden in eine bestimmte Richtung zu bringen. Die Welt wird selbstverständlich, weil sie bis zu einem gewissen Grad unaufmerksam, das heißt im Urteil mancher Leute gutmeinend ist, darauf abstellen. Nun, der ist von seiner Friedensliebe mit Recht überzeugt. Er glaubt aber auch allen seinen Ratgebern und sonstigen maßgebenden Persönlichkeiten. Sie sehen, wie leicht so etwas im weitesten Umfange möglich ist, was ich in Bezug auf einen anderen Fall von Blavatsky erzählt habe. Nachdem eine Zeit lang jener Mahatma, den man mit dem Signum KH bezeichnet, einen guten Einfluss auf sie gehabt hatte, wurde er mittels gewisser Machinationen durch einen anderen ersetzt, der ein Spion war in den Händen einer gewissen Körperschaft. Dieser war entlaufen aus okkulten Brüderschaften, in deren hohe Grade er eingeweiht war, sodass es ihm möglich war, selber als Mahatma im Hintergrund zu bleiben und durch Blavatsky Dinge zu erreichen, die er erreichen wollte. Durch die Anführung dieser elementaren Dinge will ich Sie nur darauf hinweisen, worauf man aufmerksam sein muss, wenn man sich ein Urteil bilden will, denn durch die Art und Weise, wie Geschichte geschrieben wird, wird die Welt vielfach ganz irregeführt. In einem anderen Vortrag: Es kommt da schon zu ganz merkwürdigen Erscheinungen. So gibt es heute eine interessante Abhandlung von einem Manne, der während dieses Krieges den Tod auf dem Schlachtfeld gefunden hat. Sie handelt von dem Parallelismus zwischen der französischen Politik und den französischen Geheimorden und sie zeigt, wie in beiden die Dinge ganz parallel gehen, wie in beiden die gleichen Kräfte leben. Viel intimer, viel verborgener sind die Dinge bei der englischen Politik, die ganz beeinflusst ist von dem, was in solcher Weise hinter ihr steckt. Da handelt es sich dann darum, die Wege zu finden, um die entsprechenden Menschen an die richtigen Plätze zu befördern. Okkultistische Menschen im Hintergrund stehend sind oftmals bloße Einser und bedeuten für sich nichts Besonderes. Sie brauchen noch etwas, was hinzukommt. Sie brauchen Nullen. Nullen sind ja nicht Einser, aber dann wird gleich eine 10 daraus. Fügt man noch weitere Nullen dazu, so wird, wenn die 1 irgendwo steckt, gar bald mancherlei daraus. Zum Beispiel 1000, obwohl jede 0 eine 0 ist. Und wenn die 1 zugedeckt ist, so sind eben nur die Nullen sichtbar. Es handelt sich also darum, die Nullen in der entsprechenden Weise mit den Einsern zu kombinieren, wobei die Nullen nicht einmal viel zu wissen brauchen von der Art, wie sie mit den Einsern kombiniert sind. So gibt es einen gewissen Menschen, der ein durchaus ehrlicher Kerl ist. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass ich ihn durchaus nicht für jenen schwarzen Mann halte, für den ihn viele Leute in Mitteleuropa halten wollen. Ich halte ihn für einen ehrlichen, netten Mann, der in seiner Weise das Wahre sagen will. Aber das hindert nicht, dass er eine Null ist. Sir Edward Grey, Außenminister von 1905 bis 1916, ist jetzt auf der sozialen Stufenleiter avanciert, bevor er in die Versenkung gefallen ist. Sein Genosse im College zu Oxford, mit dem zusammen er dort seine Studienjahre verbrachte, ist der 10 Jahre ältere Asquith, Regierungschef 1809 bis 1916. In einem anderen Vortrag: Man braucht wahrhaftig nicht dem englischen Wesen und dem englischen Volkstum so feindlich zu sein, wie viele Engländer es heute sind, die da glauben, gute Engländer zu sein, wenn man ein vielleicht vielen Engländern unrichtig dünkendes Urteil abgibt, so wie ich es gestern abgegeben habe über Sir Edward Grey. Aber ich bin nicht gewohnt, meine Urteile abzugeben, ohne sie irgendwie gestützt zu haben. Und zwar von derjenigen Seite, die man berechtigterweise als eine Stütze ansehen kann. Sie können sagen, der dieses Urteil abgegeben hat, ist kein Engländer, kennt auch Sir Edward Grey nicht aus der Nähe. Nun will ich Ihnen ein Urteil vorlesen von einem Mann, der Engländer ist, der auch Sir Edward Grey aus der Nähe kennt, und zwar, weil er ein Ministerkollege von ihm war. Dieser Mann hat im Winter 1912-13 über Sir Edward Grey folgendes Urteil abgegeben. Es ist für uns, die wir Grey seit Anbeginn seiner Laufbahn kennen, sehr unterhaltsam zu beobachten, wie er seinen kontinentalen Kollegen imponiert. Sie scheinen irgendetwas in ihm zu vermuten, was durchaus nicht in ihm steckt. Er ist einer der hervorragendsten Sportangler des Königreichs und ein recht guter Tennisspieler. Politische oder diplomatische Fähigkeiten besitzt er wirklich nicht. Man müsste denn eine gewisse ermüdende Langweiligkeit seiner Art zu reden und ein seltsames Beharrungsvermögen als solche anerkennen. Earl Rosebery sagte einmal von ihm, er mache einen so konzentrierten Eindruck, weil er nie einen eigenen Gedanken habe, der ihn von einer Arbeit ablenken könne, die man ihm mit genauen Direktiven in die Hand gegeben. Als neulich ein etwas temperamentvoller fremder Diplomat sich bewundernd über Greys leise Art äußerte, die nie erkennen lasse, was in ihm vorgehe, meinte ein vorwitziger Sekretär: Ist eine tönerne Sparbüchse bis oben mit Gold gefüllt, so klappert sie allerdings nicht, wenn man sie schüttelt. Ist aber kein einziger Penny drin, so klappert sie auch nicht. Bei Winston Churchill klappern ein paar Nickel so laut, dass es einem auf die Nerven geht. Bei Grey nicht das geringste Klappern. Nur wer die Büchse in der Hand hält, kann wissen, ob sie ganz voll oder ganz leer ist. Das ist frech, aber gut gesagt. Ich glaube, dass Grey einen sehr anständigen Charakter hat, wenn ihn auch eine gewisse stupide Eitelkeit gelegentlich einmal verführen mag, sich auf Angelegenheiten einzulassen, von denen Hände, die auf unbedingte Sauberkeit halten, besser wegblieben. Seine Entschuldigung ist aber immer, dass er aus sich selbst heraus keine Sache zu übersehen und durchzudenken vermag. Er, der von sich aus in keiner Weise ein Intrigant ist, kann, sobald ein geschickter Intrigant sich seiner bedienen mag, als der vollkommenste Intrigant erscheinen. Darin lag für politische Intriganten schon immer eine Versuchung, sich gerade ihn zum Werkzeug zu wählen, und allein diesem Umstande verdankt er seine heutige Stellung. Nun, es handelt sich doch darum, solche Dinge ein wenig ins Auge zu fassen, damit man nicht glaubt, dass just in solchen Händen der Friede von Europa im Juli 1914 besonders gut aufgehoben war. In einem anderen Vortrag: Aufwärts die Spitze des Pentagramms gerichtet ist das Zeichen der weisen Magie. Es drückt aus die Entwicklung der Sonnenkräfte in sich. Abwärts gerichtete Spitze ist es das Zeichen der schwarzen Magie, den Einfluss der schlimmen Erdenkräfte ausdrückend. Der schwarze Magier konzentriert seinen Willen auf den betreffenden Menschen, den er beeinflussen will, und erweckt dadurch in ihm ganz bestimmte Gedankenbilder.